Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören ein Wort Heiliger Schrift aus dem Lukasevangelium im 7. Kapitel in den Versen 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr, und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Liebe Brüder, das Werk war vollbracht. Gott ruhte von seiner Arbeit. Er hat die Welt geschaffen und sein Friede breitete sich über die ganze Erde aus. Mit Freude und Jauchzen spielten und spiegelten die Werke der Löwenzahn, der Elefant, die Eich und der Igel und die ganze unzählbare Schar lebendiger Wesen ihre Schönheit und Vollkommenheit unter diesem Glanze Gottes wider. Vom Schöpfungsmorgen her strahlte der Glanz herüber. Überall und an allen Orten regte sich das Leben. Kraftvoll und ohne Widerstand entfaltete sich das Leben. Pflanzen und Bäume und Tiere, Menschen, alles ist nun voller Lebenskraft Gottes des Schöpfers. Und der Wille zum Leben war überall da, brach durch und entfaltete sich. So fiel der Same zu Boden, er drang in die fruchtbare Erde ein, begann zu keimen und brachte Frucht und fand keine Ruhe, bis sie sich wieder im Samen und in der neuen Frucht vollendet hatte. Das ist die Entfaltung der Lebenskraft Gottes. Wir erfahren, erkennen heute noch das Walten und die Kräfte des Lebens in der Natur und nennen es, es sei die Natur, die sich hier entfaltet in dem Wirken und in dem Arbeiten hier in der Erde und in dem mütterlichen Schoß der Erde, die immer wieder Neues hervorbringt. Ja, wir nennen es Natur. Die Bibel aber sagt uns, dass es nicht die Natur ist, die hier wirkt und ihre Kraft zur Entfaltung bringt, sondern dass es Gott selbst ist, mit seinen Schöpfungskräften in all den Kreaturen, in all diesen Schöpfungsgegenständen, die in uns und um uns sind, ist. Gott ist's, der in allem west und lebt. Seine Kraft ist es. Er ist es, der allem Form und Gestalt gegeben hat und noch heute gibt. Er sendet seine Schöpfungskräfte aus, dass sie in allem Wesen und in unaufhaltsamer Folge zu Gottes Lob Neues hervorbringen. Und der Fromme des alten Bundes erkennt und anerkennt dieses, dass es Gott selbst ist, der sich hier zur Vervielfältigung, zur Anschauung bringt, dass Gott es ist, der ihm in der Natur, in allem Lebendigen nahe ist. Erstaunt, und tut seinen Mund auf und singt dem Herrn aller Dinge zu Ehren Psalmen. Der Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So freut sich der Fromme an der Entfaltung göttlichen Lebens in allen Kreaturen. Gott will das Leben, denn er ist der Lebendige. Nun ist aber es nicht so geblieben. Der Frieden in der Natur und über ihr ist dahin. Fressen und gefressen werden ist die Ordnung unserer Zeit. Der Friede ist weg. Da haben sich andere Hände am Werke eingemischt. Andere Hände, die die Schöpfungskräfte umleiten, sich nehmen und an sich reißen, was ihnen nicht gehört. Sie hindern das Leben, das zur Entfaltung drängt. Nicht nur in uns, die wir das täglich spüren, vor allem wenn wir älter geworden sind, sondern auch draußen auf dem Felde und in dem Wald, auf den Kriegsschauplätzen, in den Abtreibungskliniken oder im Untergrund menschlicher Gesellschaften, wo die Spritze und das Rauschgift unseren Kindern das Leben nimmt. Wo wir hinschauen, finden wir alles Lebendige in einem steten Abwehrkampf gegen diese widerwärtig nackten Hände des Todes, der rafft und reißt und hinwegtut. Das ist unsere Wirklichkeit. Ja, diese Hände des Todes greifen nach allem, zerren und reißen am Menschen, dem Tier, am Baum und der Pflanze. Gott hat das Leben geschenkt und er will das Leben, der Tod aber tötet. Tagtäglich geht das Sterben durch die Welt und breitet sich über alles aus, was krank, was schwach, was alt ist, sein fahles Leichentuch und deckt das Leben zu. Das Sterben ist überall. Nicht nur in Afghanistan und im Irak, an allen Orten wird gestorben. Auf der Straße, in den Krankenhäusern, im Urlaub und am Arbeitsplatz. Dort, wo das Elend wohnt und dort, wo man das satte, pralle Leben lebt. Und über kurz oder lang wird auch uns das Sterben anfallen, es an uns herantreten und uns herausreißen aus dem Kreise der Lebendigen. So muss auch der Mensch dahin und keiner, der im sündigen Widerstand gegen seinen Schöpfer und Erlöser stirbt und erfüllt sich lebenssatt, so dass er im Dank gegen Gott das Leben zurückgeben kann. Nein, keiner kann mehr so sterben, dass er im Dank die Lippen auftut und sagt, nun komm ich zu dir. Seit Adams Fall ist solches Sterben, in dem der Mensch sich selber lassen und aufgeben muss, Gericht. Und ganz unverhohlen und fast ohne Regung sagt die Schrift, die Sünde ist der Leute Verderben. Oder noch deutlicher, der Sünde Sold ist der Tod. Das sind Botschaften, die wie scharfe Spieße in unser Herz fahren, uns geradezu harponieren und in langen oder kurzen Seilen an das Sterben und an den Tod binden. Nun hören wir aber hier im Evangelium inmitten der Todeswelt, die uns mit allem dem Stöhnen und Seufzen und Schreien ununterbrochen die Botschaft entgegenbringt, auch du musst sterben, eine ganz andere Botschaft. Eine ganz andere Stimme ergeht hier plötzlich. Das Wort des Evangeliums ergeht hell und klar als ein Wort des Lebens und als ein Zuspruch. Dir sind deine Sünden vergeben. So beginnt hier das neue Leben. Von der Leine des Todes trennt uns dieses Wort. Dir sind deine Sünden vergeben ab und bindet uns an die Liebe Gottes, unseres himmlischen Vaters. Über dem Leichentuch, das sich über die Welt ausgebreitet hat, flattert im Wehen des Geistes das Fähnlein des Ostersiegers Christus und wir hören sein Wort, ich lebe und du sollst auch leben. Schon zu Lebzeiten gab Jesus seinen Jüngern anschauliche Zeichen dafür, dass die himmlische Lebensmacht gegenwärtig ist, Neues schafft und den Menschen zurückholt in seine ursprüngliche Bestimmung. Wir hören das hier im Evangelium. Da sehen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern eine Menge Leute unterwegs ist. Seine Worte und Taten haben die Männer und Frauen, die um ihn nun waren, angezogen. Sie haben gesehen und erlebt, wie Jesus Lahme gehend, blinde Sehend gemacht hat, wie er die Aussätzigen reinigte, wie er Menschen zurückbrachte in den Kreis der Lebenden. Und sie haben gemerkt, über Jesus steht der Himmel offen. So sind sie mit ihm unterwegs, denn sie hoffen auf ihn. Er soll ihr Erlöser sein. Und so kommen sie mit ihm nun hier auf ihrer Wanderung ganz nah an die Stadt Nain heran. Am Stadttor begegnen sie einem Trauerzug. Schnell erfassen die Menschen um Jesus, was hier geschehen ist. Erregt gehen ihre Blicke hin und her, bald zu Jesus, bald zu einem Trauerzug. Was nun? Was wird nun Jesus tun? Gewiss, er ist ein außerordentlicher Mensch. Und sie sind bereit, sein Selbstzeugnis zu glauben, dass er in der Synagoge seine Heimatstadt abgelegt hat, dass er der von den Propheten Verheißene sei, der die Gefangenen frei, die Blinden sehend und die Zerschlagenen frei und ledig machen kann. Und so ist es auch gekommen. Sie sind Zeugen dafür. Vielen hat Jesus Heil und Heilung gebracht. Er hat ihre Not an Leib und Seele überwunden. Nun aber steht er vor dem Unausweichlichen, dem Tod. Mit dem Sarg und dem verblichenen Jüngling hat der Tod nun harte Fakten geschaffen für die Mutter, für das Volk und für Jesus. Die Menschen um Jesus hören ja nun das Jammern und Klagen der Leute zu Nein, die die Witwe begleiteten, die um ihren Sohn klagte. Und sie sehen, statt des offenen Himmels über sich, haben sie nun das offene Grab vor sich. Nicht Segenströme fließen, sondern Tränen fallen zu Boden. Und wieder einmal mehr hat ihnen der Tod gezeigt, dass er über das Leben siegt. Vergeblich war also der Kampf gegen Fieber, Krankheit und Seuchen. Gnadenlos hat der Tod der Mutter den Sohn hinweggerissen. Und auch wir wissen, was das heißt. Wie oft haben wir gelitten, gerungen, gehofft und am Ende doch am offenen Grab stehen müssen. Wir haben gerungen um den Mann oder die Frau, gerungen um das Kind, gebetet und gefleht, und es war vergebens. Jahr für Jahr reißen Krankheit und Leiden oder auch der Unfall Menschen von uns weg. Und uns bleibt dann allemal nichts anderes als die Trauer, als die Klage und das Weinen. Und in viele hat sich die Todesangst tief in ihr Herz eingefressen. Aber nun heißt es hier im Evangelium, Jesus sieht die Mutter und es jammert ihn und er spricht zu ihr, weine nicht. Aber was für ein Wort. Angesichts dieser tödlichen Tatsache und dem Schmerz der Mutter, weiß denn Jesus nicht, was er der Mutter da zumutet, dass er nun zu ihr sagt, weine nicht? Dass sie jetzt vor allem Trost braucht, denn ihr Sohn ist tot. Aber dieses Weine nicht soll kein Trost sein. Jesus ist in dieser notvollen und traurigen Situation nicht der, der selbst hilflos auf das kommende Heil Gottes verweist und nichts anderes kann als trösten, sondern er ist der, der in diesem Augenblick das Heil Gottes vorwegnehmend ein lebensvolles Zeichen dafür setzt, dass mit Jesus wahrlich und wahrhaftig der Trost Israels gegenwärtig ist. Der Trost, der nicht mehr nur tröstet, sondern sich in der neuen Tat erfüllt. Jesus vertröstet nicht. Er hat die Vollmacht, ein Neues zu beginnen. Jesus, die Mutter, der Sohn und alles Volk stehen wirklich und wahrhaftig mit Jesus unter dem offenen Himmel. Sie stehen nun ganz und gar im Scheinwerfer der Ewigkeit, aus der die Lebensmacht, nämlich die Auferstehung Jesu, von Ostern vorwegnehmend hervorbricht und an der alten Kreatur ein machtvolles Zeichen setzt. Darum Jesu Wort, dass nun das Wort an die Mutter Weine nicht überbietet, sondern sie weiterführt: Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Wie am Schöpfungsmorgen, an dem Gott sein allgewaltiges Wort ergehen ließ, es werde, und einen Schöpfungstag um den anderen hervorbrachte und die Chaosmächte von Sünde, Tod und Teufel an die Ränder der Erde hinausdrängte, brechen hier über den Jüngling die Kräfte der Auferstehung herein. Nun müssen diese Chaosmächte weichen. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Die Macht des Todes ist für diesen Augenblick, da er dem Herrn des Lebens begegnet, gebannt. Er wird nach Jesus greifen und ihn töten, aber Jesus wird leben und gibt dafür, dass er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel ist, hier dieses Zeichen an dem Jüngling. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Der Tod muss weichen. Denn mit Jesus ist der Schöpfungsmittler da, der alles geschaffen hat, von dem Paulus schreibt: Alle Dinge sind durch ihn und zu ihm hin geschaffen, wo er, der lebendige Gott in Christus, auftritt, muss der Tod weichen. Vor dem, der in der Einheit mit dem himmlischen Vater steht und auf dem der Geist der Ewigkeit ruht, muss der Tod weichen. Und so erweist sich Jesu Wort als ein Machtwort, ein Wort voller Leben, Leben erzeugend. Hier gibt es dann kein Widersprechen mehr, denn der Tod richtet sich auf, denn der Tode richtet sich auf und fängt an zu reden. Dieses satanische Dreigespann, Sünde, Tod und Teufel, kann der göttlichen Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht widerstehen. Denn für diese göttliche Dreieinigkeit ist der Christus, der Jesus, der Mann von Nazareth, die Inkarnation. Mit ihm ist Gott gegenwärtig. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Der Tod muss seinen Raub wiederhergeben. Im Worte Jesu fahrt die Macht des Gottesgeistes in die Welt des Todes und schafft Leben. Ja, der Odem des lebendigen Gottes, der hier ergeht, bringt an der alten Kreatur zeichenhaft die vollendete Wiedergeburt hervor. Da wird etwas ansichtig von der Herrlichkeit Gottes in der neuen Welt. Siehe, ich mache alles neu. An dem toten und nun wiedererstandenen Jüngling zu nein, ist das Wort einer unserer Glaubensväter aus Württemberg wahr geworden: Das Ende aller Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Wir werden auferstehen in der Leiblichkeit der neuen Schöpfung. Wir werden nicht wie Gespenster als Geister herumflattern, wir werden einen Leib haben. Das Ende aller Wege Gottes ist die Leiblichkeit. Jene Leiblichkeit, die Frucht der Auferstehung Jesu Christi ist und allen jenen verheißen ist, die mit Jesus sind. So hat das ewige Leben seine Macht gezeigt. Das ist doch, liebe Brüder und Schwestern, unsere Zuversicht und unsere Freude, wenn wir auch älter werden und Tag dem Grabe näher rücken. Nein, wir rücken der Auferstehung näher. Das ist unsere Freude. Darum folgen wir dem Jesus, der durch die Auferstehung zum Christus geworden ist und nicht nur das Leben verheißt, sondern es denen schon spendet, die mit ihm sind. Hören wir doch, was Jesus seinen Jüngern zugesagt hat. Und das gilt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nicht er wird es haben, er hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ob wir uns dessen bewusst sind, dass wir schon im Reiche Gottes leben, wenn auch noch in irdischer Gestalt und auch noch im Warten auf unser Ende, wir sind umfangen von der Wirklichkeit Gottes und leben in seinem Reich. Wir sind heute schon Glieder am Leibe Jesu Christi. Wir werden es nicht nur einmal sein, wir sind es. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Darum setzen wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus. Wir leben oder sterben. Das heißt doch, der Grund unseres Vertrauens ist Jesu Lebensmacht. Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und die sich hier am Jüngling gezeigt hat, diese Lebenskraft, ist doch die Kraft unseres Vertrauens. Oder denken wir an die andere Zusage Jesu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wie wir schon hier mit ihm leben und Glieder am Leibe des auferstandenen Christus sind und er durch seinen Geist in unserem Leben regiert, werden wir leben, werden wir auferstehen und bei ihm sein, alle Zeit. Fest und unverbrüchlich stehen darum nun hier vor uns die Erfüllung der Verheißung. Verheißung und Erfüllung, sie gehören zusammen, sie bedingen einander und sind in Jesus Christus diese Einheit, die alle Zeiten übergreift und durch keinen Tod mehr genichtet werden kann. Er ist die erfüllte Verheißung. Jesu Zusage gilt, sie gilt auch für die Tage, da uns selbst das Sterben eines geliebten Menschen anficht. Es ficht uns an, wenn uns der Mann, die Frau, das Kind entrissen wird. Denn wir tragen Leid, aber es ist ein getröstetes Leid. Und wir schauen auf den auferstandenen Christus, der gegenwärtig ist denen, die ihn anrufen. Darum gilt seine Zusage auch dann, wenn das Sterben eines geliebten Menschen uns anficht. Und auch dann, wenn sich unser eigenes Sterben nähert und uns ängstigen will. Wenn wir sterben, wird es darum wiederum der Christus sein, der uns in unserem Sterben als der Lebendige entgegentritt und in sein ewiges Reich führt, auf dass wir bei ihm seien, wie es heißt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das heißt für immer. Aus dieser Gewissheit heraus gibt der Apostel Paulus der Gemeinde das freudige Zeugnis, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich lebe jetzt schon mit dem auferstandenen Christus. Ich bin mit ihm vereinigt in Glaube, Liebe und Hoffnung. Und es wird dann mein vollkommener Gewinn sein, wenn ich zu ihm gehe durch den Tod. Das ist rechte Sterbensbereitschaft eines Christen, die Sterbensfreudigkeit bei sich hat und darum die Todesfurcht überwindet. Wir können sie uns freilich nicht befehlen, diese Sterbensfreudigkeit und diese Gewissheit, die alles überwindet. Nein, wir können sie uns nicht einmal nehmen, aber, liebe Brüder und Schwestern, wir können darum bitten. Wir können darum bitten, wir können darum ringen, Herr Christus, erwecke in mir die Freude, mit dir zu sein, heute und morgen im Leben und im Sterben. Nicht, dass wir fortan Tag für Tag fröhlich dem Sterben und dem Tod trotzen könnten. Wir sind immer wieder angefochten und in die Todesfurcht geworfen. Aber wir müssen heraus. Ja, auch den Christen fällt in seinem Alter oder dann, wenn er von schlimmer Krankheit gezeichnet ist, nicht selten Furcht, Bitterkeit und jenes Grauen an, das auch unseren Herrn im Garten Gethsemane angefallen hat. Der Zerbruch unseres Leibes ist schon hart, ficht schon an. Und wir wissen, das Sterben ist kein Spaziergang, denn wir spüren im täglichen Schmerz schon wenn wir morgens aufstehen, die Tötung, die Abtötung und das Entwerden des Leibes. Wir erleben ja gerade als älter werdende Menschen den Verlust an Lebendigkeit und Lebensentfaltung. Traf ich vor einiger Zeit ein altes Ehepaar bei meinem Nachmittagsspaziergang. Wir sprachen miteinander und sie sagten, ja, das ist uns noch geblieben, dieser Spaziergang. Früher, da konnten wir überall laufen und wandern. Nun ist halt nur noch ein Spaziergang. Zum Schluss laufen wir am Stecken und dann sind wir nur noch in der Wohnung. Das Entwerden des Leibes ist kein Spaziergang, denn es hindert das Leben, das Gott uns geschenkt hat. Aber unser alter Leib macht nicht mehr mit. Aber gerade darum bleiben wir bei Jesus, der durch seine Auferstehung, der Christus, der Herr über Leben und Tod geworden ist. Er wird uns und der ganzen Kreatur, die heute noch unter dem Todesschicksal leidet, wo heute noch die Ordnung gilt, fressen und gefressen werden, er wird uns vollenden, zu sich ziehen in die vollkommene neue Schöpfung. Das Leben in Christus als ewiges Leben ist vollkommen, aber noch nicht an uns vollendet. Aber es ist da. Das ist unsere frohe Gewissheit inmitten der Todeswelt, die heute noch unsere Wirklichkeit ist. Darum soll doch heute und morgen das unsere Bitte an Jesus sein, dass er uns auch ins Sterben hinein, wo der Leib bricht und das Leben schwindet, seinen lebensvollen Geist sende und in uns die Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben immer neu wecke und festmache. Ist uns das geschenkt und auch dann wieder und wieder gegeben, können wir unser Sterben in der Gewissheit annehmen, dass es ein Hinsterben zu Christus, ein Fallen in seine Hände ist. Wie die Hand Jesu sich dem Sarg entgegenstemmt und den Sarg des toten Jünglings berührte und nun zu ihm sprach, wird auch er seine Hände nach uns ausstrecken und uns auffangen und in das ewige Leben, in sein ewiges Reich führen. Liebe Brüder und Schwestern, ist das unser Vertrauen zu Christi Lebensmacht? Und ist dieses Vertrauen da in eine Gewissheit uns geschenkt, sodass auch wir sagen können, Jesus lebt, mit ihm auch ich, dann können wir getröstet in die kommende Woche gehen und auch getröstet unser Alter, unser Schwachwerden, unsere Krankheit annehmen. Denn Alter, Krankheit, Schwachheit ist das Scharnier aus der Zeit in die Ewigkeit. Dann können wir getrost weitergehen. Und dieses alte württembergische Konfirmandenbekenntnis dankbar und gewiss sprechen, Herr Jesus, dir leb ich, dir sterbe ich, dir bin, dein bin ich tot und lebendig, mach mich, o Jesu, ewig selig. Amen.